There's a hurricane in a blue sky. I didn't see it coming, never knew why. All the laughter and the dreams, all the memories in between, washed away in a steady stream. Love is a hunger, a famine in your soul.
Die eine Braut auch braucht, zeigen, aufzuzeigen. Wir alle sind der Meinung, dass wir ja die Braut schon sind oder zur Braut dazugehören, aber ihr werdet heute Abend eine ganze Reihe von Sachen nochmal hören, die als nächstes in einer mehrteiligen neuen Zoom-Serie über Zubereitung, Zurüstung der Braut eben auch vorkommen werden. Das war mir bis vor einer Viertelstunde noch nicht bekannt, aber es ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung von dem, was wir im Einzelnen hören. Was können wir also lernen von Ruth oder dann in einem anderen Fall Esther, die aber Jüdin war, Ruth, die letztlich eingepfropft in den Ölbaum durch ihre Treue, durch ihre Geduld, durch ihre Liebe und Barmherzigkeit, durch ihre harte Arbeit, durch das Zurückstellen von ihren eigenen Interessen in dem Glaubensbezeugnis, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und wir aus den Nationen, ob wir jetzt jüdisch wurzlig sind oder wirklich selbst auch jüdisch schon, messianisch-jüdisch sind, aber in den Nationen sind, oder die Kirche, die in vielen, vielen Fällen innerhalb der christlichen Denominationen oftmals gar nicht weiß, wie sie als Einzelne tatsächlich mit Israel, mit dem Judentum vielleicht verbunden sind. Irgendwie haben wir alle vergessen, dass es vor über 1300 Jahren eine assyrische Vertreibung gab. Also Assyrien hatte vor allem das Nordreich, Samarien, die 10 Stämme, die dort ansässig waren, gefangen genommen und hat sie weggeführt. Und über Assyrien sind sie vor allem auch Russland runter. Da gibt es also auch geschichtliche Auswertungen, nicht nur Auslegungen, sondern reell auch über Blutuntersuchungen und der anderen Sachen. Sie ist einfach weitergewandert. Die Israeliten sind weitergewandert. Sie haben sich in jedem Land niedergelassen. Sie haben sich mit dem dortigen Volk vermischt, was für sie schon generell kein großes Problem war, bedauernswerterweise, weil sie im Götzendienst eben sowieso stark verbunden waren und dadurch auch von den Juden im Südreich gemieden wurden oder ausgegrenzt wurden. Aber es waren Brüder, es waren Schwestern. Eigentlich bestand Israel eben aus 12 Stämmen mit Levi 13. Denn Josef wurde ja bekanntlicherweise dann mit Manasse und Ephraim hier reingesetzt und die Leviten waren eben auch in den Städten verteilt worden, um eben bis zur Beendigung des Tempels und seine Aufgaben eben nach Christi Geburt dann auch nur noch fürs Wort letztlich zuständig zu sein. Aber diese Vertreibung in den Nationen ging runter über Ungarn, hat sich sehr stark im europäischen Raum ausgebreitet. Also Europa hat ganz viel von Ur-Ur-Ur-Ur-Judentum. Man hat sich vermischt mit den Kelten, man ist über Nordafrika, über Südfrankreich gekommen. Also es waren ganz verschiedene Wege. Aber Europa ist letztlich ein Sammeltopf von den ursprünglichen Juden gewesen aus dieser Zeit der assyrischen Gefangenschaft und sind mehr und mehr assimiliert worden, haben das selber gemacht, haben ihre Identität verloren, wurden zu Moab. Was war Moab? Wir haben es ganz am Anfang gehört. Ich werde die ersten 2 Sendungen nicht wiederholen. Ihr könnt sie bitte nachhören, wenn ihr das möchtet. Auf der Website fire-flame.com wird am Schluss nochmal nach dem Abschlussgebet und dem Segen und dem Abschlusslied wird es nochmal auch eingeblendet. Könnt ihr es unter Zoom nachhören. Und ich kann es euch wirklich empfehlen, weil da noch sehr viel mehr Informationen da sind. Aber hier, dieser Teil sagt uns eben, wir haben dort eine Namenserklärung über Moab auch gehört und es war einerseits nicht so erfreulich, weil Moab ja als einer der Söhne Lots unehelich im Inzest gezeugt mit seiner Tochter, mit Tochter 1 sozusagen. Und Amon war dann der zweite aus dem Reigen von der zweiten Tochter. Aber Inzest war nun mal mit Todesstrafe von Seiten des Herrn belegt. Und es ist eine Blutgeschichte, die das Blut enorm verunreinigt. Ich gehe jetzt in diese Sachen nicht rein, nur dass wir es mal gehört haben. Aber gleichzeitig hatte Moab auch eine positive Bedeutung, denn es war ein reiches Land, heißt es vom Wort her. Und wenn wir Moab wirklich als die Nationen im ganz großen Stil betrachten, dann ist die Braut aus den Nationen, die Gott letztlich in seinem Wort Neues Testament mehrfach erwähnt hat, er holt sie aus den Nationen, aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Süden und aus dem Osten. Ihr hört das hier, ihr seht das hier. Wir haben einerseits Menschen aus allen Nationen, denn von Europa wurde unter anderem eine neue Welt, das ist Amerika, eben auch besiedelt. Aber von Europa sind auch die allermeisten großen Evangelisationen, Herren, Mutter, Brüder und andere, sind wirklich über viele Jahrhunderte hinausgegangen, das Wort zu verkünden. Von Amerika ging es dann weiter, sodass alle Nationen vom Evangelium erreicht werden konnten. Und Jesus sagt, er kommt nicht zurück und er holt nicht seine Braut, bevor nicht alle Nationen auch das Evangelium gehört haben. Nach den neuesten Erhebungen ist das aber auch mittlerweile der Fall. Also wir kennen Zahlen und meine letzte Information war, es ist die Vollzahl der Nationen in der Zwischenzeit erreicht. Interessantes Datum, die meisten wissen es davon nicht. Aber die Braut kommt auch aus allen christlichen Denominationen und aus dem Judentum, vor allem aus dem Judentum. Jesus, wir kommen später dazu, vor allem im zweiten Teil nach der Pause, Jesus ist als Jeshua HaMashiach in Israel geboren, groß geworden, gestorben, aufgefahren in den Himmel und sitzt es zur Rechten des Vaters. Er war, er ist und er wird es immer sein, derselbe. Und Jesus, und dazu kommen wir auch gleich, Jesus als Jeshua HaMashiach, der nicht nur unser Diener, sondern vor allem unser König auch ist, hat hier ganz besondere Vorstellungen. Jeshua hat sich schon immer, weil er so groß geworden ist, an den Regeln der jüdischen Hochzeit gehalten, auf die wir später zu sprechen kommen. Somit ist das Bild hier sehr vielsagend. Wir haben das Judentum und wir haben ganz verschiedene christliche Denominationen, die eingepfropft in den Ölbaum als aus den Nationen kommend wirklich letztlich die Braut darstellen werden. Wir haben das Problem effektiv. Es ist Zeit. Ja? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir kommen jetzt als nächstes einfach auch zu der so wichtigen Frage, gibt es eine richtige und gibt es eine falsche Braut? Und ich werde dazu auch noch etwas vorlesen, das wirklich von Mutter Basilea aus den Marienschwestern in Darmstadt, die ein wunderschönes Büchlein geschrieben hat über meine Lieben, die dich begleiten. Es geht um etwas, wie Jeshua wirklich auch in seinem Leiden wirklich die Braut beschreibt. Und der Vater klagt in der Dunkelheit. Und das fängt hier damit auch an. Ach, heute geht er, der Vater, durch die Lande sich uns darstellen als Jeshua in seinem Leiden, auch als Vater in seinem Leiden und will unsere Augen und unser Herz auf sich lenken, als auf den Gerichteten, den Geißelten, den in Dornen gekrönten und den Kreuztragenden, aber noch mehr. Jeshua sucht in seinem Leiden dargestellt Nachfolger, heute wie damals. Er sucht sie, es verlangt ihm danach, denn er ist das Haupt in den Himmeln und er sucht nach diesen Gliedern seines Leibes, die ihn darstellen können, also wirklich sein Wesen nach außen bringen können, indem sie ihm auf seinem Weg folgen. Aber das bedeutet auch für seine Nachfolger, dass sie kämpfen, dass er, wie er auch zum Vater gesprochen haben, dass sie den Vater erkennen, dass sie den Vater, dass sie ihn hören, dass sie auch, wenn es zu Vorwürfen, zu Anklagen kommt, Stille halten, und wir werden nachher Eigenschaften der Braut hören, willig Schmach ertragen und sich unter die Last des Kreuzes beugen. Ja, Jesus geht durch die Lande und durch die Gemeinden. Er geht zu jedem Einzelnen, die seinen Namen bekennen und stellt ihm die Frage, und das ist jeder von uns, der hier zuhört, aber dieses Wort geht raus über ganz Jerusalem, dieses Wort geht raus über Israel, dieses Wort geht nicht nur über die messianischen Juden, über die Juden, sie geht hinaus nach Deutschland, in die Schweiz, sie geht überall hin zu jedem Einzelnen von uns, die seinen Namen bekennen, ob als Jeshua HaMashiach oder noch als Yahweh Adonai. Und er fragt, ob du sein Bild darstellst und darstellen willst, damit die anderen Menschen mich, Jeshua, erkennen können. Und er möchte, dass sie erkennen, wer er ist, die ewige Liebe, der Weg des Opfers und des Leidens und der Weg der Armut, der Entäußerung, der Niedrigkeit, den Weg ist er gegangen, die auch Verachtung ertragen können auf solchen Wegen, die er gegangen ist. An seinem Leib und an seiner Seele wurden Wunden geschlagen, so wie wir es in Jesaja 53 finden. Die Welt braucht heute diese aufgerichteten Zeichen von Menschen. Die Welt will nicht mehr angepredigt werden, schreibt Mutter Basilea, denn sie ist übersatt von vielen Worten und vielen Reden. Die Welt will Anschauung haben. Sie will Menschen sehen, die das Wesen, die Gestaltung von Jeshua so in sich tragen, des Lammes, das im Leiden sogar liegt und triumphiert. Sie will Menschen sehen, die mitten in Kreuz und Leid auf solche, die ihnen sogar dieses Leid zugefügt haben, in Barmherzigkeit blicken, mit Demut und Liebe, die dennoch alle und in sich tragen und alles in sich erdulden. Und die Liebe, die weiterhofft, und Jeshua ist die Liebe, und die den Schmach, die Verleumdung, die Verfolgung erträgt und sie nicht vom rechten Weg ausgehen. Sie schlagen nicht zurück, sie rechten nicht in Selbstgerechtigkeit, sie streiten nicht, sondern sie dulden. Ja, sie segnen ihre Widersacher, die ihnen Böses antun und reden von ihnen voll Barmherzigkeit. Und sie sammeln sie zusammen für das Reich Jeshua. Unsichtbar geht von ihnen ein Strom der Liebe in die Welt, die den Hass verdrängt. Und die Macht der Liebe bricht diese Wellen des Hasses. Die Macht bricht sich Bahn. Und sie verdrängt die Dunkelheit. Wir werden es später nochmal hören. Die Liebe allein ist stärker als Hass. Sie zeigt uns durch Jeshuas Passionsweg, auf was wirklich auf uns zukommt. Wir haben das im Kreuz, der Weg zum Kreuz gehört. Die Liebe wird gelebt. Die Liebe duldet und trägt wirklich sichtbar. Sie wartet. Und der Himmel wartet auf diese wahren Söhne und Töchter, und zwar genau in der Dunkelheit, die mehr und mehr diese Welt durchströmt. Und wenn wir die Welt sehen, wenn aus der Welt ein großer Teil oder ein guter Teil der Braut kommt, eingepfropft in den Ölbaum, müssen wir uns fragen, was ist denn eigentlich die richtige Braut? Wir kommen nach der Pause dazu, in dem, was wir jetzt schon angerissen von Mutter Basilea, eine sehr weise Frau mit viel guten, guten Büchern, die sie geschrieben hat, sie ist schlicht, sie ist demütig. Wir sehen es sogar an den Kleidern. Unsere liebe Christa hat sich ganz viel Mühe mit diesen Bildern gegeben. Wir haben es gemeinsam immer wieder durchgesprochen. Es ist nicht das sexy Kleid, sexy Brautkleid, so wie wir das heute kennen, mit viel Haut. Es ist nicht das prunkvolle Kleid, obwohl wir das so sehr lieben. Schaut mal auf Webseiten mit Brautkleidern für den Islam. Ein Traum in Seide, in Glitzer, Riesenausstellung, also unglaublich, einer Königin absolut gleich. Aber wer den Bräutigam nicht kennt, und wir werden das ganz am Schluss von heute dann nochmal sehen, ist als Braut aus der Welt wie als Braut von Israel. Und das sind diese zwei trockenen Stäbe aus Hesekiel 37b, die Jeschua in seine Hand trägt. Eigentlich das Nordreich und das Südreich. Eigentlich die tote Kirche und auch in ihrer Art durch Religiosität ein gutes Stück weit das totgelaufene Judentum. Und es geht nämlich nicht um Religion, es geht immer um Beziehung zu Yahweh Adonai, es geht um Beziehung zu Yeshua im Ruach HaKodesh, im Heiligen Geist. Dass es für die Juden eine absolute Einheit ist, diesen Gott als einen wahren Gott ist, macht uns Schwierigkeiten und denen macht Schwierigkeiten, dass wir diese drei Ausformungen des einen wahren Gottes ebenso sehen können. Aber wenn wir das Wesen Jeschuas, nicht nur in seinen 365 Namen, wenn wir das Wesen Jeschuas in der Liebe nicht erkennen, gehen wir den falschen Weg. So prunkvoll, und ich hatte eine Vision vor über 10 Jahren in einem Hotelraum, in dem ich angekommen war, Koffer abgestellt hatte, Lärm einer Hochzeit hörte, um die Ecke spitzelte und schaute in diesen fast Ballraum, also Hochzeitsfestraum, und mit dem Rücken so halb zu mir stand die Braut, ein glanzvolles Kleid, prunkvoll, wie ich es gerade beschrieben habe, keinesfalls schlicht, wie manche prunkvollen Kirchen, wirklich in tollster Weise, und den Bräutigam, und mein Herz ist so weggeschmolzen. Wir sehen am Schluss das Bild, das eine junge Künstlerin gemalt hat, in der Vision, wie sie Yeshua erlebte. Und der Bräutigam war einfach mit dem Gesicht zu mir wunderschön. Wunderschön. Ich kann es gar nicht beschreiben, ich habe die Worte im Moment nicht. Und ich muss ja noch ein bisschen mehr zu euch reden. Aber die Braut drehte sich auf einmal um und innen war sie leer und hohl. Und ich bin bis in die tiefsten Knochen erschrocken und habe gesagt, Herr, was ist das? Und Yeshua erklärte mir, dass der Feind immer versuchen wird, vorschnell, früh eine andere Braut mit einem falschen Gottesbild, mit einem falschen Jesusbild, mit viel Religion, aber mit wenig Beziehung voranzubringen, damit seine, die eigentlich wahre Braut, sozusagen nicht zum Zuge kommt, weil sie geblendet wird von den äußerlichen, bitteschön, äußerlichen Dingen, nicht von den inneren Werten, die waren nämlich nicht da. Und so ist es auch, so wie es das ganze Buch Ruth bisher auch erklärt war und dann zum Schluss wieder nochmal erneut hervorgefragt wird, ist immer die Frage, Herr, wo gehöre ich hin? Wo gehöre ich hin? Wie sieht es denn aus mit Stolz und Neid? Wir hören das gleich nochmal. Wo ist bei mir noch einiges in der Reinigung, Heilung und Heiligung? Wir werden darauf nochmal detailliert eingehen und wirklich dann auch noch einzelne Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder ankündigen, wo wir selbst Arbeitsmaterial bekommen in der Entscheidung, die ich eben auch mit diesen ganzen Erfahrungen und mit all dem, was ich höre, mir immer wieder stellen muss. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Viele denken, sie sind in den hebräischen Wurzeln, damit haben sie es schon geschlossen. Denn wir haben eben diese Übergänge in unseren Lebensabschnitten, die wir erstmal reifen müssen. Und das wollen wir gar nicht sehen. Wir haben hier wirklich wunderschöne Bilder, die uns Christa hervorgebracht hat. Eine Tomate vom kleinsten Stadium bis zur reifen Tomate. Die am Anfang ist die recht klein, unser Geist. Wiedergeboren im Weg mit Jeshua. Wir kommen nachher bei dem Punkt, die Braut ist reif, nochmal separat drauf fort. Diese Übergänge, die wir jetzt haben auch, von bestimmten Zeitaltern, Abschnitten, ja, wo wir eben in diesen Reifestadien, obwohl wir wiedergeboren sind, obwohl wir viel für den Herrn tun, wir kommen gleich zum Punkt Martha Maria, ja, aber auch hier, erst in der Reife schmecken sie eine grüne Kirsche, die willst du noch nicht mal antasten, geschweige denn reinbeißen, aber die rote ganz hinten, die reif ist, oder der Granatapfel von der Blüte bis letztlich in die reife Frucht hinein. Das hat was mit Reifen, der Punkt kommt nachher nochmal zu tun, aber das hat vor allem auch mit den Übergängen zu tun, die wir wirklich in unserem Leben vielfach haben. Nicht nur von klein nach groß, von jung nach alt, heiraten und alt werden, da kommen wir nachher drauf, da wird es einfach noch mal ein bisschen deutlicher, sondern auch Übergänge sind eben auch, wo wir von Altem aufs Neue, durch Tore, durch Portale für uns selbst gehen, in Reinigung, in Heilung, in neue Zeiten hinein. Und deswegen wollen wir hier weitergehen in diese Martha und Maria. Ja? Maria ist diejenige, die wirklich zu den Füßen Jesu in Ruhe sitzt. Und Martha ist diejenige, die eben immer arbeitet. Wir gehen da nicht so tief drauf ein. Aber wir sind als Töchter des Allerhöchsten und alle Zuhörer, alle männlichen Teilnehmer, über die wir uns sehr, sehr freuen, die sind die Söhne. Aber die Braut als Maria, die sitzt und hört und sogar von Jeshua das losbekommen hat, dass sie den besseren Teil gewählt hat, ist anders wie die Tochter, die letztlich das, was Maria als Braut hört, indem sie wartet, anbetet. Wir kommen auch da wieder, das sind wunderbare Eigenschaften der Braut, das muss sie auch lernen, genauso wie kämpfen. Dann muss sie es umsetzen, dann muss sie entscheiden. Dann wird sie zur Aktion gerufen und zur Martha. Wir haben beides und beides wechselt. Ja? Und das möchte ich euch so deutlich machen, dass es nicht nur in einem geht, wir sollen die Bibel lesen, wir sollen studieren, wir sollen beten. Das ist ein wichtiger, wichtiger Teil, ohne das geht es gar nicht. Aber wir sollen auch tun, Schma Israel, höre und tue. Sie haben das von Anfang an schon vom Herrn als Yahweh Adonai gesagt bekommen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was uns deutlich werden muss. Und wenn wir aus den Nationen kommen, haben wir ganz andere Voraussetzungen wie das jüdische Volk selber. Das muss uns klar sein. wir sind hier doch nicht so eingeübt. Wir kommen nachher zur, also gleich im Prinzip, in wenigen Bildern kommen wir zur jüdischen Hochzeit, um nicht um sie schon im Großen und Ganzen zu erklären, sondern einiges anzureißen. Aber der Ölbaum von den Wurzeln Römer 12, sind wir letztes Mal schon kurz drauf eingehen, der Ölbaum trägt mit den Wurzeln die eingepfropften Teile und nicht die Äste, die Wurzeln. Wir müssen noch ganz viel lernen, auch aus dem Verständnis des Alten Testaments der Tora. Und mir wird gern mal vorgeworfen von verschiedenen Seiten, gerade auch im religiösen Umfeld, ja, du beziehst dich aber schon sehr oft auf das Alte Testament, die Tora. Die Tora ist die Basis, ich habe es ja schon mal das letzte Mal gesagt. Schaut euch doch bitte Offenbarung 1920 an, wo das neue Jerusalem beschrieben ist. Es ist sehr schwer zu verstehen. Aber die Tora, das Alte Testament, ist die Grundlage, Jeschua, der Eckstein. Und alles andere erklären wir ein anderes Mal. Ohne die Basis, ohne das, aus dem wir herauskommen, ohne das, was aus dem die Kirche in der heutigen Form herauskommt, aus der Urgemeinde, aus der Jeschua-Gemeinde heraus, die ganz allein, weil es noch gar kein Neues Testament gab, sondern nur die Lehren Jeschuas, wenn sie ihn selbst erlebt haben. Und Jeschua hat sich ausschließlich auf die Tora und die Propheten berufen. Ausschließlich. Wir können in den Referenzstellen im Neuen Testament bei Studienbibeln sehen, wie oft hier das Alte Testament, auch die, vor allem die fünf Bücher Mose, aber dann auch die Propheten und so weiter, von allen Aposteln, die alle bitteschön Volljuden waren, Volljuden. Und Jeschua selbst, ebenfalls als Volljude, eben hier sich nur auf diese Schriften berufen können. Wir brauchen sie aufs Fundament und bitte, wir müssen uns klar machen, in viel Religiosität haben die Juden uns tausende von Jahren an Erforschung der Schrift im Ursprung, im Hebräischen, im Aramäischen voraus, in der Tiefe der Wortbedeutung, in dem tiefsten Level, wie eben auch die Schrift erforscht werden kann. Nicht nur oberflächlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns miteinander verstehen, dass wir uns gegenseitig suchen, dass wir in der Liebe und Barmherzigkeit, wie es der Vater klagend sagt, auf seinen Sohn hinweisen, der diesen Weg aus Liebe gegangen ist, und wir dann eben erleben dürfen, wie das weitergeht. Also wir haben hier den Vorgeschmack dessen, was wir eben wiederum in einem wunderbaren Brief, was war denn das Bild oben drüber? Was war das?
Oben drüber?
Ja.
Direkt die 11.
Ah ja, okay. Also die Braut, die sich traut, wir gehen dann auf die ein, weil ich bringe unsere liebe Christa als ein bisschen durcheinander, nee, wenn ich dann, wenn die Sachen vorausgehen. Aber die Braut, die sich traut, hat viele Symbole. Ja, und da könnt ihr, wenn ihr es deutlicher sehen könnt, ich kann es gerade nicht sehen, das dürfte die 12 sein, da sind verschiedene Symbole drauf. Und diese Symbole geben schon Auskunft auf das, was wir dann auch hören. Ja? Wir haben also hier ganz deutlich auch die Voraussetzung der Buße, der Umkehr, was wir hören würden. Wir wollen ja noch auf die jüdische Hochzeit jetzt noch zu spät. Kommen wir dann jetzt oder später?
Später.
Wir kommen dann nach der Pause da noch drauf. Aber wir haben hier die verschiedenen Eigenschaften. Ja, die Braut, die anbetet, die Braut, die betet, die Braut, die auf die Knie geht, die in Demut ist, die vorangeht. Also es sind ganz verschiedene Sachen, auf die ihr euch freuen dürft, aber auch die Braut, die kämpft. Ja? Die Braut, die hört. Wir haben ja nicht umsonst den Satz, ja? Die hört auf den Heiligen Geist, auf den Vater, auf den Sohn. Meine Schafe hören meine Stimme. Also hier wirklich einen kurzen Hinweis auf das Buch, das später kommt, von der Minderwertigkeit zur Hörigkeit, was alles uns hindert, sauber zu hören. Ja, die Braut, die in der Demut und ohne Stolz ist, die in der Ernte hart arbeitet, ja. Und wir haben in der Zurüstungsphase eigentlich mit sehr viel Dogmen, die uns hier nur Anleitungspunkte, aber nicht zum Brautsein, sondern in der Zugehörigkeit zu einer Denomination, zu einer Kirche, Anleitung gibt, sicherlich auch vieles eben natürlich auch von der Bibel mit hineingenommen, aber damit sind wir noch keine Braut. Da kommen wir erst dazu. Es ist ein wirklich schmaler Weg. Es ist ein wirklich schmaler Weg. Und auch hier sehen wir wieder, wir haben das ganz am Anfang von der Ruth-Serie gehabt, die Wege trennen sich. Wir werden uns entscheiden müssen. Orpha, die den Weg zurückgeht, den Weg, der einfacher ist, den Weg der Traditionen, der breiter ist, die breite Straße, oder den schmalen Weg. Und der schmale Weg wird von Jeschua selbst im Neuen Testament genannt. Als der Weg, den wir suchen müssen. Lest mal, was da steht. Ja? Der breite Weg ist letztlich ohne Gott und führt ins Verderben. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wo wir da überhaupt in unserem Glaubensweg auf dem breiten Weg landen sollen. Geht doch gar nicht. Wir gehen in die Messe, wir gehen in den Gottesdienst, wir haben Bibelstunden, wir haben das. Aber wir sind doch ganz bestimmt nicht auf dem breiten Weg. Das ist viel Martha vielleicht, aber wenn wir die Beziehung nicht haben, wenn wir in der Beziehung nicht wachsen, diesen schmalen Weg, den wir vorher von Mutter Basilea gehört haben und nachher auch nochmal unter einer kleinen Ausführung, was den Punkt Leiden eben anleiden, weil wir Geduld haben müssen, die Braut braucht Geduld. Und da müssen wir einen schmalen Weg gehen, den schmalen Weg, den Jesus gegangen ist. Und er ist anstrengend. Erinnert euch an die Worte vom Anfang, was Mutter Basilea da schon gesagt hat. Sie hat es aus dem Herzen des Vaters. Es zeigt den Leidensweg Jeschuas. Auch wenn wir von seiner Jugend und seiner Kindheit oder eigentlich nicht viel wissen, sondern an und für sich erst so richtig dann ab 30 für diese 3,5 Jahre seines Dienstes mehr haben, die auch diese 3,5 Jahre waren nicht Luxus und Prunk, sie waren Aufklärung, Lehre, Heilen, Befreien, Erbarmen mit den Menschen. Wir haben sein Vorbild im Neuen Testament beschrieben. Erntearbeiter gibt es viel zu wenige, viel zu wenige. Den schmalen Weg zu gehen, eigene Pläne aufzulegen und eigene Vorstellungen, Wünsche, nicht darauf zu vertrauen, dass Gott uns auch diese Wünsche erfüllt. Wir haben das gerade heute erlebt bei unserem Weg in die Welt. Wir waren heute Morgen auf einem Weg in die Altstadt und dann auch hier die Jaffa Road entlang geschickt worden. Und wir haben wirklich voll Tourismus, voll Konsum, wir haben das volle, breite, weltliche Leben auch hier erleben dürfen, müssen, können. Um dann aber nochmal in die absolute Ruhe, Stille, völlig zurückgezogen zu werden, damit wir uns auf das vorbereiten, was Gott uns zeigen und sagen wollte. Also wir müssen auch bei dem Buch Ruth wirklich uns fragen, wer, welche Kirche, wer ist denn eher als Löser Wir haben ja diesen Fall, Boas, oder den ersten Löser. All das gehört zur Vorbereitung in dieses Brautsein hinein. Den falschen Bräutigam auch zu erkennen, der eigentlich auch ein Recht an uns hat. Ja, wer hat denn an uns ein Recht durch Ursünde? Durch noch nicht geklärte Reinigung, Heilung und Heiligung? Wir kommen nach der Pause drauf. Aber dieser erste Löser, der von Boas im Tor gefragt wurde, willst du hier Naomi Israel beerben, willst du ihr das Amt abkaufen? Sie ist mehr und mehr in Armut geraten mit ihrem ganzen Leben, ihrem ganzen Schicksal. Wir haben ja nochmal die Sache mit den Männern. Und er war nur am Land interessiert. Der war nur am Reichtum interessiert. Als er hörte, dass er Ruth gleich obendrauf mitbekommt, wohl wissend, dass nach altem Braut das erste Kind nicht für ihn und seinen Namen, seine Familie, seine Generation ist, sondern für den verstorbenen Ehemann, Ex-Ehemann von Ruth, hat er gesagt, nö. Weil letztlich bekommt nämlich immer der Erstgeborene, und das wäre ja in dem Fall auch der Fall, nicht seine Kinder, sondern der Erstgeborene mit Ruth, bekommt auch das Land, an dem Ruth durch Naomi in der Ehe mit ihrem Mann beteiligt ist. Sie ist Miterbin. Ja, wer ist denn Miterbe? Wir. Gemäß dem Neuen Testament sind wir Miterben durch Jeschua. Aber wir müssen den erkennen, der nicht wie Boas Ruth sogar noch lobte, nicht nur wegen ihrer Demut, sondern auch wegen ihrer Hilfsbereitschaft. Zweimal hat er sie namentlich eben auch da hervorgehoben, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat, wodurch so viel jüngere Männer da waren. Ja, jüngere Männer da waren. Aber sie hat sich für den Älteren entschieden, der gut zu ihr und der Frau war, deren Verwandte er ja auch war, und bereit war, weil er selber in allem natürlich auch genügend hatte, dieses erste Kind noch in diese traditionelle Geschichte für den Namen, der durch Naomi und Abimelech eben auch stand, da hineinzubringen. Und erst die weiteren Kinder waren dann ihre Kinder als Boas und Ruth. Was bedeutet das für uns? Wer würde uns als Braut, ob schon zum Ölbaum gehörig oder eingepfropft, aber aus den Nationen, weil wir eben nicht aus Israel sind, wer kann für uns sowohl wirtschaftlich oder politisch weniger, aber sicherlich kirchlich hier interessiert sein, nur Land zu wollen und den eigentlichen Eigentümern, nämlich den Israeliten, den Hebräern, dieses Land gar nicht zuzugestehen. Vielleicht hatten sie es ja auch schon oder haben sie es ja schon oder haben sie was gekauft. Aber das sind alles diese Fragen, die hier in einem sehr großen Stil auch damit zu tun haben und letztlich die Rolle mitbeschreiben, erkennen wir, wo wir hingehören sollen. Wollen wir dorthin gehören, für die die Macht und Reichtum, Position, Glanz, Gloria, viele andere Dinge haben, oder wollen wir uns den Bräutigam, und das ist für uns Jeschua Mashiach, den herrlichen Bräutigam, den wir nachher nochmal so sehen werden, wollen wir uns dem anvertrauen. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, warum eigentlich alle drei Männer gestorben sind. Die Männer damals in der damaligen Zeit waren doch die Versorger. Und Gott, der Vater, ist doch auch ein Versorger, der eigentlich eben immer wieder hier Israel beschützt hat. Aber hier Naomi und Abimelech, von denen wir eben nicht wissen, ob sie überhaupt hier den den Auftrag bekamen, nach Moab zu gehen, weggenommen haben. Aber erinnert euch an die Namen der Söhne. Die Söhne wurden, ohne vielleicht bösen Willen der Eltern, wurden als Krankheit und Zerstörung. Der eine hieß Krankheit, kränklich, blass, ich habe es euch am Anfang erklärt. Der andere hat was mit Zerstörung, Untergehen zu tun. Also ich möchte mit niemandem verheiratet sein, der über den Namen solche Flüche mit sich trägt. Denn die Namen generell haben in Gottes Reich eine sehr große Bedeutung. Und um den Erlöser aus dieser Linie, letztlich Judas, wie wir später von Josef und Maria, die beide aus Juda kamen, den Jala-Streich, eben kommen zu können, die aber von Boas und Ruth, der dann Isai zeugte, aus dem dann David kam und 14 Generationen später dann Jeschua, das war so unmöglich für den Feind, weil er hat ja dafür gesorgt, dass zwischendrin und auch nach David ganz viele Könige wirklich nicht gerade als treu und gehorsam dem Wort Gottes und Jeschua, also in dem Fall damals ja wie Adonai, auch zugehörig waren. Also die haben sicherlich sich nicht bekleckert mit Ruhm und Positiven. Aber diese zwei Männer, die eben schon als Söhne mit Naomi, also Israel und ihrem Mann, hier ins Ausland gegangen sind, aber nichts Gutes verhießen haben, weil die Eltern das auch so empfunden haben. Und da müssen wir uns manchmal fragen, wo ist denn mein Name wirklich positiv? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das sind Fragen, warum hat Gott hier etwas zerrissen, erste Sendung, um dann etwas völlig Neues in einer neuen Zeit zusammenzumachen. Also das ist das, was euch jetzt gleich erwartet, wenn wir eine kleine Pause machen, um dann in ein paar Eigenschaften reinzugehen. Aber wir haben jetzt diese Zeit. Jetzt ist diese Zeit. Ja, jetzt ist diese wichtige Phase auch für Kirchen, Denominationen, sich wirklich zu entscheiden. Und ich gehöre doch im Allgemeinen irgendeiner Denomination oder Großkirche auch an. Aber wenn Jeschua, unser König, ein Königreich hat, geht es nicht mehr um Kirchen und Denominationen. Es geht um Nachfolger. Es geht um die Braut. Es geht um ein Königreich. Und das sind die Schlagwörter, die etwas mit der Braut zu tun hat, die sich viele dieser Fragen in ihrer Entscheidung treffen, die in ihrer Entscheidung befassen müssen, um sie dann auch zu treffen und mit dem Heiligen Geist immer wieder zu überprüfen, weil wir einfach auch nach wie vor noch in alte Fallen des Feindes, Vogelfängerfallen heißt es so schön in den Psalmen, alte Gewohnheiten und andere Dinge zurückfallen. Also das war mal ein Ausblick, warum Gott diese 10 verlorenen Stämme, über die es heiße Diskussionen gibt, wo sind sie, wie sind sie, warum ist Naomi denn eben eine Hälfte weggebrochen? Ja, das ist das Nordreich. Naomi steht ja eigentlich für ganz Israel, aber die Hälfte, ein Teil, in dem Fall der Ehemann, der Versorger, ist weggebrochen. Wir müssen nicht diskutieren, jetzt, wie das mit den 10 Stämmen aussieht. Das ist nicht der Teil von heute. Ja, aber wir müssen uns fragen, dieser Teil ist in die Nationen verschleppt worden oder ist dann dort weitergewandert in den Völkerwanderungen, hat mehr und mehr seine jüdische Identität verloren, was nicht heißt, dass das noch in den Genen und in der DNA durchaus gespeichert sein kann. Ja? Aber wird von Gott zurückgeholt. Vieles in den Nationen, wie hier in Israel im Judentum selber, ist tot. Religion ist nicht lebendig, Jeschua selber in der Beziehung ist lebendig. Und diese großen Unterschiede, wo ist Religion, wo ist Beziehung, das sind ganz wichtige Fragen. Und wenn ich mich nicht danach sehne, nicht nur durch die Wiedergeburt, das ist ja gerade mal der Anfang, wir werden gleich etwas hören, dann, wenn es um Geduld geht, Reife und Geduld, sondern das geht viel, viel weiter. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Der Vater ruft uns aus den Nationen aller Welt. Wir haben das Bild vorhin gesehen. Ob jüdisch wurzlig oder eingepfropft. Ob seine Identität wiederfinden oder noch nicht. Der Heilige Geist, heißt es im Neuen Testament, führt uns in alle Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus Christus von Nazareth allein. Jeshua HaMashiach, die Wahrheit, der Weg und das Leben. Also führt er uns in Jeshua hinein, in die Wahrheit hinein, aber er muss mit manchen Traditionen, mit manchen Dogmen, mit manchen Gewohnheiten, mit manchen Irrlehren, die wir nicht erkennen, aufräumen. Und das tut weh, ihr Lieben, das kostet einen Preis. Und wir sind zu selbstverständlich und zufrieden, was wir doch alles eigentlich schon haben, als zu fragen, was ist die Braut ohne Flecken und Runzeln, von denen ihr gleich nach der Pause noch etwas hört. So, ihr habt eine kleine Schnaufpause bekommen und dieser Text, der ja die Hatikva in einer deutschen Textunterlegung, die aber keine Übersetzung ist, sondern es ist einfach die Melodie und trotzdem ein sehr, sehr guter Text, denn es heißt, zünde an dein Feuer und die Braut braucht Feuer. Und bevor ich jetzt in diese einzelnen Teile, die die Braut ausmachen, wir werden dann gleich wieder das nächste Bild sehen, möchte ich euch ein Wort von Dietrich Bonhoeffer mitgeben, das so wichtig ist für die heutige Zeit, das uns genau das zeigt, wo wir, was wir brauchen. Ja? Weil er wäre definitiv, er hat den Preis bezahlt und hat sein Leben hingegeben, weil er den Namen Jeschuas nicht verleugnen wollte. Und er hat geschrieben, die Erde, die mich nährt, hat ein Recht auf meine Arbeit und meine Kraft. Die Liebe Gottes befreit den von der Selbstliebe getrübten und ihren geführten Blick des Menschen, zu der klaren Erkenntnis der Wirklichkeit des Nächsten und der Welt und macht ihn so nun bereit zur echten, wahren Wahrnehmung. Stolz vor Gott ist die Wurzel allen Ungehorsams und dazu auch noch Zaubereisünde. Stolz ist die Wurzel aller Gewalttat und aller Leichtfertigkeit. Etwas, was die Braut definitiv in allem nicht haben soll. Nicht stolz, nicht ungehorsam, nicht zur Gewalt bereit und auch nicht leichtfertig. Das haben wir gar nicht dabei, weil das gar nicht mehr ginge. Fragen, wie wir im Leben mit Gott anfangen können, so antwortet die Bibel, dass Gott doch schon längst das Leben mit uns angefangen hat. Er hat zuerst aus seiner Liebe heraus zugestimmt, dass sein Sohn aus seiner Liebe heraus uns nicht nur zuerst geliebt hat, sondern sein Leben hingegeben hat. Und nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden. Dieses Unmöglichen ist der Segen Gottes. Nicht der Gedanke, sondern die Verantwortungsbereitschaft ist der Ursprung der Tat. Hier haben wir Schma Israel. Verantwortungsbereitschaft und Tat. Tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg zur Sicherheit. Der Friede muss gewagt werden. Friede ist ein großes Wagnis und lässt sich nie und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil der Sicherung. Und doch ist Sicherheit eines unserer größten Götzen. Nicht nur Stolz. Ja, wir kommen gleich rein. Ich gebe auch noch ein paar Eindrücke weiter, die eben aus unserem Team kommen, indem wir in diesem ersten Teil, in dem ich da schon das ein oder andere aufzeigen konnte, wo wirklich auch Personen da sind, Herzen da sind, die so zerrissen sind von dem Leid und der Ungerechtigkeit, die sie erlitten und erlebt haben. Und dazu gehören sicherlich Männer wie Frauen. Aber dieser Schmerz erzeugt sehr viel Angst. Und aus Schmerz lassen wir Jeshua für die Heilung oft nicht dran, weil unser Vertrauen noch nicht so weit gereift ist. Und ich weiß wirklich, von was ich rede. Ich habe nicht nur Trauma, sondern auch Schmerz in Großbuchstaben erlebt. Aber aus Angst, mich nicht heilen zu lassen, weil da könnte was aufgehen, was vielleicht sowieso schon altert, ist nicht ungefährlich. Aber Jesus bleibt so voller Liebe und so voller Geduld vor diesen Personen, vor dieser Person stehen, damit die Liebe überhaupt erst wieder möglich wird. Liebe wird ja zerstört, ob es durch Scheidung ist, ob es durch Ungerechtigkeit ist, Verlassen, Narzissmus, gibt so viele. Aber er möchte heilen. Und dadurch werde ich ja zerbrochen. Jesus heiratet keine zerrissene Braut. Wenn wir ohne Flecken und Runzeln sein sollen, wird er sich als Bräutigam alle Mühe geben, uns zu heilen und freizusetzen, damit wir heilig werden können, wie er heilig wird. Er zwingt uns nicht. Auch für die Dinge, die wir gleich hören werden, er wird uns nie zwingen. Aber er möchte hier wirklich einigen zuhören und sicher auch vielen, die außerhalb zuhören oder später zuhören werden, indem sie es dann nochmal abrufen oder die auch im Gebet sind. Sie kommen in den Fluss der Heilung, der gerade läuft. Aber es gibt auch andere, die wirklich unter diesem Kleid, das sie tragen, schon ein Schwert, klein oder groß, Kurzschwert oder Langschwert, Gold für die Herrlichkeit, ja, die schon mehr an Intimität eben auch erleben durften und trotzdem werden sie immer wieder zurückgehalten. Aber sie sind bereit zu kämpfen und das hören wir jetzt auch gleich. Ja? Für diese Intimität ein Schlagwort, das wir in der nächsten Serie dann nochmal haben, die Braut, darf, muss, kann, soll unbedingt Intimität haben, kennen, erlernen, reifen. Sonst sind wir keine Braut. Also die Ehe, da muss ich jetzt, habe leider keine Zeit auf die Vorbereitungen, eben wie wir es als Menschen mal hatten. Ja? Und wir dürfen eines nicht vergessen. Der Feind fängt immer über unsere Gedanken an. Schlachtfeld der Gedanken. Joyce Meyer hat schon vor 20 Jahren dieses Buch geschrieben. Und es ist tatsächlich so, ach, das gilt doch für heute nicht mehr, ist doch alles schon überholt. Jeshua hat doch alles, Jesus hat doch alles schon am Kreuz getan. Ja, damit ich es ergreife. Wenn ich wiedergeboren bin, ist mein Geist wiedergeboren. Ich wiederhole das und wiederhole das. Ja, damit wir das mehr und mehr aufgreifen können. Wir fangen hier mal an mit dem ersten Punkt. Ich habe ihn ja vorhin schon eben auch gesagt. Ich finde die Bilder zum Küssen, ehrlich, wir haben so viel Spaß gehabt, als wir das rausgesucht haben. Das heißt rausgesucht und die Arbeit hatte die Christa damit. Aber Geduld ist, da komme ich gleich dazu, in den Ausführungen im Wort selbst wirklich mit dulden, ertragen, mit ausharren, mit warten in Verbindung zu bringen. Ja? Und da haben wir wirklich dieses Bild von der Katze, die voller Geduld, weil sie weiß, wo der Sieg herkommt. Die Braut muss ja auch singen können. Sie hat da ganz schön viel Geduld. Und da unten drunter das Bild, sie sieht den Hamster, der fast wie eine Maus aussieht. Aber die Augen sind einfach zum Schreien. Aber auch ein Esel ist ein wunderbares, übrigens sehr, sehr kostbares Tier hier in Israel und in den arabischen Staaten. Nicht nur wegen seiner Geduld, weil er eben sehr, sehr viele Lasten tragen kann. Und Geduld ist ja auch das, was wir bei allen Bauern sehen müssen. Wann immer die Saatzeit ist, ob jetzt im Frühjahr, wird die Ernte ein halbes Jahr später kommen. Ich kann das gießen, ich muss das gießen, sonst habe ich überhaupt nichts mehr davon, auch wenn ich Saat reingeschmissen habe. Aber die Pflanzen wachsen nicht schneller, nur weil ich ungeduldig bin. Ja, also Geduld braucht und auch Reifen braucht Geduld. Und Geduld ist ein Bestandteil, den wir in allen Gebieten unseres Lebens benötigen, ganz besonders dann, wenn wir es mit anderen Menschen zu tun haben. Egal, ob es jetzt die Familie, ob es Kollegen oder auch Fremde oder Arbeitskollegen sind, ja, Geduld gehört zu dem wichtigsten Aspekt einer erfolgreichen Kommunikation. Missverständnisse kommen oft auch dadurch, dass wir ungeduldig oder mit, ist wirklich auch einer meiner Schwächen gewesen, ungeduldig auf das pochen, was man selber denkt, und man nimmt sich nicht die Zeit, erstmal den gemeinsamen Nenner in den Grundprinzipien zu klären, und jeder spricht von was anderem. Ja? Aber noch wichtiger, also wirklich auch für die Braut, sind die Früchte des Geistes aus Galater 5, 22. Und darin der Aspekt der Liebe. Das haben wir im 1. Korinther 13, 4. Hier wird ja in besonderer Weise von der Liebe gesprochen. Und hier lesen wir, und das betrifft wir, wer von uns kann sagen, dass er keinerlei Neid in sich hat. Korinther 13, 4 spricht, sie leidet nicht, sie hebt sich nicht selbst hervor, sie bläht sich nicht selbst auf, sie ist nicht hart oder grausam, sie ist nicht auf den eigenen Nutzen aus oder den eigenen Willen, die eigenen Pläne nach vorne schieben. Sie sucht nicht den eigenen Eigenvorteil. Ja, sie fordert den anderen nicht heraus oder provoziert ihn. Sie denkt nichts Böses. Und sie lacht und freut und jubelt ausmäßig eigentlich nicht, wenn der andere fällt, wenn Schuld bei ihm festgestellt wird. Sondern sie freut sich dann, wenn die Wahrheit gewinnt. Aber dann wird auch gesagt, die Liebe erträgt alles. Sie erträgt alle Dinge, sie glaubt alle Dinge. Sie ist für alle Dinge. Und wir haben solche Worte über die Liebe, die alle eben als Bestandteil, nicht nur von Galater 5, 22, sondern als Braut muss ich lieben. Wir haben nachher ja nochmal einen Teil, der mit Reifen zu tun hat. Aber in Epheser 4, 1 bis 6 wird das Ganze nochmal wiederholt. Lest es bitte nach. Und einen richtig guten Rat findet ihr in Sprüche 16,32. Da heißt es, dass derjenige, und da geht es wirklich um Geduld, der langsam zum Zorn, also genau das Gegenteil von Jähzorn oder plötzlich ausbrechendem Ärger oder Aggression ist, derjenige ist, der sogar besser wie die Mächtigen sind. Er ist derjenige, der seinen Geist regieren kann und auch lässt, und damit erobert er Städte. Wow! Also Geduld hat sehr, sehr große Vorteile. Ausharren hat sehr große Vorteile. Ganz viel wird davon im Neuen Testament auch gesprochen. Und wir müssen wirklich sagen, wirkliche Stärke ist zum Beispiel, etwas auszuhalten, zu ertragen, leidend durchzugehen, in dem Wissen, dass du recht hast, aber dass das Falsche unkommentiert von dir stehen gelassen wird. Also du forderst dein Recht nicht ein. Wahre Stärke, also innere Stärke, bedeutet damit, ich weiß, dass ich recht habe, aber ich bestehe nicht auf die Notwendigkeit. Der Drang in mir ist nicht so existent, dass ich beweisen muss, dass ich recht habe und auch noch drauf bestehe. Das ist nicht einfach, ihr Lieben. Das braucht viel, viel Übung. Wenn wir uns vorstellen, dass du freiwillig, in dem Fall erkennend, dass etwas falsch ist, aber stumm zu sein, wie Jesus Christus am Kreuz, der stumm war als Lamm, alle Ungerechtigkeit ertragen hat und damit die Gesamtsituation ins richtige Göttliche gedreht hat. Dieses Paradox, das versteht die Welt nicht. Aber wir sollen es lernen, wir haben es nicht automatisch einfach nur in uns drin. Kolosser 3,12 spricht wirklich über diese Haltung, über die Herzenshaltung, dass wir eine Kleidung haben müssen, die aus Gnade, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut besteht. Da haben wir im Prinzip auch Galater 5,22. Aber so darf und muss die Braut sein. Ich wiederhole euch gerade nochmal, Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut. Es hat eine Bedeutung, warum diese Reihenfolge reinkommt. Denn dann kommt eben Langmut, da kommen wir gleich drauf, heißt Long Suffering, heißt Leiden. Aber es steht auf Freundlichkeit, Güte, Glaubenstreue, Sanftmut. Und das Schönste und das Letzte ist Selbstkontrolle, weil es am schwierigsten ist. Dagegen gibt es kein Gesetz. Und die Zurüstung der Braut zeigt uns, dass das dazu gehört. Und das Gegenteil dazu, was uns das Leben schwierig macht, das ist eben Selbstgerechtigkeit. Das ist Stolz, Neid, Eifersucht, Hass, Unzufriedenheit, Ungerechtigkeit, da kommen wir überall noch drauf. Ich fasse das jetzt schon mal zusammen. Denn die hebräischen Wörter für Geduld, da gibt es sogar zwei, heißen Savlanut und Mascha. Und Savlanut bedeutet in seiner Wurzel leiden. Findet ihr übrigens auch in Strong's H 5445, nur für die, die es mal nachgucken wollen. Aber was bedeutet in der Urbedeutung des hebräischen Wortes dieses Leiden? Es heißt, dass ich etwas Unschönes, Schwieriges, um der Sicherheit oder des Guten eines anderen Willen ertrage und nicht, weil ich recht oder weil es für mich gut ist, eigener Nutzen. Dieses Wort Maschak heißt aber, und das ist so richtig spannend, etwas herausziehen, zerren sogar, leiten, einen Bogen spannen, die Spur in einer Beziehung, die sagen immer so schön den roten Faden, bauen und den Samen dafür sehen. Also bedeutet das, wenn wir das in einen Satz fassen würden, Geduld bedeutet im Hebräischen mit ertragen, auch mit dem Aspekt des Leidens, um des Besten, des anderen und nicht meines Willen, aber noch indem wir Menschen aus der Dunkelheit herausziehen, sie in die Richtung Gottes führen, alles Bedeutungen von Mascha, und sie leiten, anleiten, Samen des Lebens in sie hinein sehen. Aber wir haben es ja vorhin gesehen, um die Ernte zu haben, müssen wir geduldig sein, und sie immer wieder näher zu Gott bringen, damit Gott sie selbst in einer persönlichen Beziehung dann auch ziehen kann. Wir haben in Lukas 21, 19 einen sehr interessanten Satz, dass Geduld deine Seele, dein Herz besitzen soll, also steuern soll. Und wir müssen ja uns in Betracht ziehen, dass unsere Seele aus den Gefühlen, aus unseren Entscheidungen und aus unserem also Willen und aus unserem Denken macht. Das macht nun mal die Seele in der Dreiteiligkeit aus. Und Geduld als ein wichtiger Teil der Liebe betrifft nicht nur unsere Emotionen. Es betrifft auch unser Denken. Es ist umfassend. Es betrifft unseren Geist und macht was mit unserem Denken. Also ist unsere Personalität, unsere Persönlichkeit sehr stark damit eben geprägt oder auch nicht. Das ist das, was wir am Anfang von Mutter Proselea gehört haben, dass wir das Wesen Jesu nach außen als Licht dieser Welt tragen sollen. Aber ich muss in meiner Persönlichkeit diese Eigenschaften in dieser Sanftmut und so weiter auch üben und weitermachen. Also insgesamt soll die Liebe, die alles erträgt, die negativen Gedanken von uns heraustragen, damit der Jähzorn und andere Ausbrüche rauskommen, damit wir die volle Kontrolle über unsere Gefühle haben. Und das ist nun mal ein Prozess des Lernens. Ich gebe euch, weil es so schön ist, auch wenn ich ein bisschen länger jetzt bei Geduld bin und dafür bei den anderen etwas schneller durchgehen werde, aber dafür gibt es ja die nächste Sendung auch. Wir müssen Jesus auch bitten und haben diese praktischen Vorschläge, Geduld in jeder Situation zu haben. Das kommt dann, wenn ich ruhig bleibe. Dazu muss ich erstmal die Ruhe Gottes kennen, Hebräer 3 und 4. Wenn andere Personen etwas sagen oder tun, das uns antriggert, ärgert und Anstoß gibt, bleib ruhig, macht Spaß, viel Spaß beim Üben. Ich habe da sehr viel üben müssen und ich bin immer noch am Üben. Und ein zweiter Vorschlag wäre, versuche nicht in der Situation, die Situation oder die Person wieder zurechtzubringen oder verändern zu wollen. Vor allem nicht nach deinen Vorstellungen, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, geht echt schief. Und wenn eine Situation schwierig, wenn ein Mensch schwierig ist, akzeptiere das. Denn eine Situation eines Menschen oder seine Haltungssünden zu akzeptieren, bedeutet eben auch, dass du ihn in dem, was durchaus negativ sein kannst, nicht Ablehnung. Bekannterweise erzeugt Ablehnung Ablehnung und immer Frustration, wird uns nicht wirklich helfen. Und last noch least, widerstehe deinem inneren Drang, etwas zu richten oder zu beurteilen. Übe die Ruhe, damit die Geduld reifen kann. Hört sich gut an, ne? Also es gibt im Englischen so eine kleine Brücke, einen kleinen Hilfswort, das kommt aus dem Wort dare. Und das Wort dare wird buchstabiert D-A-R-E und bedeutet, wage es bloß nicht, diese Dinge zu tun. D heißt, don't try to fix the situation. A, accept the situation. R, refuse to judge. E, exercise silence. Wenn ihr das auswendig lernt, in Deutsch passt es eben nicht so schön, aber hier die vier Buchstaben, die finde ich schon sehr schön. Wage es nicht, dich darin eben auszutoben, deinen Gedanken freien Geist zu lassen, dann hast du richtig Probleme. Und als kleinen Tipp, was wir auch noch tun, ist, sind wirklich Dinge aufzulisten, damit wir selber merken, wann wir ungeduldig sind und wie wir Geduld schulen können. Nehmt euch bitte die Zeit, Gott all das zu bekennen und Buße zu tun. Und habe diese Geduld, dass du nicht immer schon anderen helfen oder dir selber helfen, aus deinen eigenen Quellen alles machen und nicht den Samen in ihr Leben zu sehen, weil das ist jetzt gerade anstrengend und passt nicht in meine Pläne. Überleg dir diese Dinge gut. Es nimmt Zeit, deswegen verbleibe ich so lange hier. Und dann gebe dich hin ins Gebet für Geduld für die nächsten 30 Tage. Und da die wenigsten jetzt noch kleine Kinder haben, muss man wirklich auch mit kleinen Kindern und mit ihnen anders beten. Also das ist mal der Punkt Geduld. Bei den nächsten renne ich jetzt ein bisschen schneller durch. damit es uns nicht wieder zu lang wird und wir weiterkommen. Aber das Bild hat euch ja eben auch amüsiert. Die Braut macht einfach eine weitere Eigenschaft. Und auch da, wie bei der falschen Braut, gibt es diese Unterschiede. Und wieder haben wir sehr viel Amüsement. Die Wächter vor dem Buckingham Palace in ihren tollen roten Uniformen, ja, die machen gleich gar nichts. Die stehen da, sind absolut ruhig, stehen sich die Beine in den Bauch und haben keine Autorität, irgendwas zu machen. Sie sind nicht wachsam. Achtsam schon. Natürlich lassen sie nicht jetzt jemand einfach durch die Tür rein. Aber ansonsten nicht der Nachtwächter oder der Wächter auf der Mauer einer Burg, wie es im Mittelalter war. Die haben nicht nur die Zeit genau gekannt und eingeschätzt, sondern sie haben vieles auch ausgerufen. Die Wächter auf der Mauer oder hier der Burgwächter, ja, die haben effektiv raus ins Feld geguckt, nach Staub und so weiter. Gäbe es viel drüber zu sagen. Denkt an die Bibelstelle Matthäus 24, 43. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Schön für eine schlafende Kirche, die schon mehr und mehr überrollt wird. Oder Hesekiel 33, wenn Zeit ist, werden wir später nochmal drauf kommen. Bitte lest es euch durch. Der Wächter weiß, wenn das Schwert, und das Schwert steht hier für Gericht, wenn er das Schwert zieht und nicht den Schofarhorn stößt, wenn das Schwert kommt und andere werden weggerafft, so wird er zur Verantwortung gezogen und das Blut der anderen wird eben von den Händen des Wächters geworfen. Aber lest mal weiter. Wenn er es tut und das Volk, wenn sich die anderen Menschen, die das Schofar hören, wohl wissen, was es bedeutet, oder zumindest, wenn wir mal Alarm hören, wann hören wir denn noch Feueralarm oder diesen Flugalarm, wie es früher ging, wussten wir genau, wir sollten in den Bunker gehen. Das war zu Kriegszeichen. Jetzt haben wir schon seit 20 Jahren kaum noch solche Aufrufe. Also wenige wissen es gerade noch so. Aber wenn du es weißt und gehst trotzdem nicht in den Bunker, bist du selber dran schuld, wenn es dich wegreicht. Also wachsam sein, achtsam sein, wird sicherlich eine ganze Einheit werden. Den Wächter ausbilden, das tue ich schon seit sehr langer Zeit, das ist eine ganz wichtige Sache und braucht viel Zeit und Übung. Dann haben wir den nächsten Punkt, Umkehr. Ja? Die Braut muss in die Buße und Reinigung gehen. Buße bedeutet immer wahre Umkehr. Und ihr seht hier eine Mikwe. Die Mikwe als Reinigungsbad der Juden wurde und wird jeden Freitag benutzt. Schön für das Ritual, was es noch vor Jahren gab. Freitag ist Wasch- und Badetag. Das kommt sicherlich daher. Aber interessant ist, dass die Braut, auf die ich dann gleich zu sprechen komme, in der letzten Vorbereitung zum Hochzeit und Hochzeitsnacht selber, muss nochmal eine ganz spezielle Mikwe und Reinigungswäsche mit mehreren älteren Damen, die ihr dabei helfen und die besonders gründlich ist, durchlaufen. Ganz tiefe Bedeutung, können wir jetzt nicht weitergehen. Buße, Reinigung. Große Bedeutung für alles, was wir an Flecken und Runzeln haben. Und wir wissen meistens gar nicht, was Flecken und Runzeln sind. Nächste Serie. Jetzt haben wir das nächste Bild. Das zeigt uns eben auch, dass die Braut innerhalb des jüdischen Hochzeitsritus sein wird. Wir sehen hier die Chuppa. Das sind diese zwei wunderschönen Baldachinen, unter denen das Brautpaar in der jüdischen Hochzeit steht. Und von Rabbinern wird gesagt, dass das die Wolke über dem Berg Sinai war, als die Ketuba, das war der Hochzeitsvertrag, der ist oben so schön eben abgebildet in Schriftstücken, das waren die 10 Gebote, erteilt wurde. Die jüdische Hochzeit hat ganz bestimmte Rituale, die gehen wir im Prinzip nicht jetzt heute im Detail durch. Aber wisset, dass Yeshua keine europäische oder afrikanische oder amerikanische Braut heiraten wird, sondern er wird die Braut haben, die zu ihm passt und die gemäß den Gesetzen, die der Vater erlassen hat, in all seiner Liebe, in all seiner Geduld, in allem, was er für uns getan hat, auch für die Nationen, weil 10 Stämme jüdisch wurzelig auch in den Nationen sind, weil viele im Glauben an Jesus Christus eingepfropft sind und wirklich auch dem nachgehen, aber sie müssen den Bräutigam kennen. Und es nützt uns nichts, wenn wir den Bräutigam ein bisschen europäisieren und ein bisschen anders malen, ja, oder blond sogar machen, wie es auch schon gesehen wird. Das war er nicht. Und er hat im jüdischen Kontext gelebt. Er ist so groß geworden, er ist darin geboren. Er hat sich an alles, was die Tora eben und die Propheten uns gesagt haben, ausgerichtet. Auch das Nächstenliebe-Gebot, kommen wir nachher bei Liebe und Liebe und Barmherzigkeit noch dazu, war ihm alles nichts Neues. Er hat es uns gegeben. Ja? Aber ich will euer Augenmerk darauf richten, dass wir als Braut, auch gerade wenn wir eingepfropft sind und aus den Nationen kommen, uns gründlich reinigen müssen von vielem Heidnischen, von vielem Weltlichen, von Babylon, kommt heraus aus Babylon, euer Lieben. Neues Testament, so ziemlich der einzige satte, klare Befehl, den Gott selbst uns gibt, Jeschua selbst uns gibt, kommt heraus auf Babylon. Jeder, der möchte, darf mir ein schönes E-Mail schreiben, ob er denn weiß, was Babylon überhaupt für ihn und sein Leben bedeutet. Ich habe einen wunderbaren jungen Mann und Freund, der schreibt jetzt das nächste Buch, der hat ein ganz fantastisches Buch geschrieben, generell auch ein bisschen über das Verständnis hier in der Richtung, und der macht einiges jetzt über Babylon. Ich hatte einen anderen Freund, der hat schon vor Jahren über Babylon vom Herrn aufs Herz gekriegt, rausgehauen, was er erkennen konnte. Wir können nur beten, dass es wieder aufgegriffen wird, weil es ist so wichtig, dass wir überhaupt mal wissen, was ist Babylon? Denn wir werden in die jüdische Hochzeit eingehen und nicht in die babylonische, nicht in die ägyptische, nicht in die amerikanische. Und das müssen wir erstmal schlucken, auch keine römische und auch keine italienische, sondern wirklich so, wie der Bräutigam ist. Der Bräutigam sucht sich seine Braut aus und die Braut muss sich entsprechend vorbereiten. Deswegen haben wir die Vorbereitungszeit, wie wir es im Hohen Lied der Liebe sehen und wie wir es auch im Buch Esther sehen können. So, jetzt gehen wir weiter und dann haben wir einen weiteren schönen Punkt, nämlich das betrifft jetzt mal den Bräutigam. Von dem habe ich ja jetzt gerade auch im Rahmen der jüdischen Hochzeit gesprochen. Und es ist ja so, es gibt eben in der Verlobungsphase diese Ketuba zwischen den Brauteltern und dem Bräutigam zum Teil, aber eigentlich machen die Brauteltern auch wegen der Gaben und so weiter, machen eine Ketuba fest. Der Bräutigam ist gerufen, für die Braut ein Haus, eine Wohnung zu bereiten. Unser himmlischer Vater, jetzt kommt doch der Johannes, Jesus sagt, ne, im Himmel sind viele Wohnungen für uns bereitet. Er hat die Wohnungen für uns bereitet bei seinem Vater. Aber der Vater, bitteschön, bestimmt, wann der Bräutigam seine Braut holen kann. Nicht die Braut, der Bräutigam. Und der macht es auch nicht aus voller Leidenschaft und Liebe und Lust und überhaupt im jüdischen Kontext. Und da haben wir wirklich die geistigen Perspektiven zu berücksichtigen, sagt es der Vater. Er schaut in Trauer, was jetzt in der Welt los ist und wie wenig wirklich zur wahren Braut gehören. Und er sucht andere zusammen, auch nach Matthäus 22, wenn es sein muss, vom Zaun, die er ganz wunderbar sehr schnell zubereiten kann, wenn wir es nicht wollen, weil wir von unseren alten Sachen nicht weg sind oder eben zu beschäftigt sind und Kühe verkaufen und Pferde neu kaufen und dann sind wir zur Hochzeit eingeladen, woanders und dies und jenes. Eine ganze Reihe Leute haben abgesagt für heute Abend, weil da noch eine Veranstaltung und da noch was zu machen und da noch was ist. im Prinzip alles verständlich, aber Matthäus 22 sagt uns warum. Es darf uns nichts wichtiger sein, unseren Bräutigam begegnen zu wollen, dass wir nicht vor verschlossenen Türen stehen, wie die 10 Jungfrauen, wo die Hälfte, also 50%, bitte schön, der Kirche wohlgemerkt, der Wiedergeborenen, der gläubigen Menschen, haben wir nicht genug Heilig Geist, haben nicht genug Öl, um zu wissen, wann der Zeitpunkt der Hochzeit ist, wann die Zubereitung der Braut ist und so weiter. Und das sind so wichtige Punkte, denn der Bräutigam kommt unerwartet in der Nacht. Das ist in der jüdischen Hochzeit so. Wenn also in der Welt der Trouble, die Bedrängnis, die Not am größten ist, hat sich die Braut bis dahin im Stillen zubereitet, kommen gleich zum Punkt Kämpfen, damit der Bräutigam sie abholt. Viele sehen darin die Entrückung schon, aber es hat sehr viel Bedeutung damit. Ja? Und wir haben in Matthäus 25, 5 und 6 wirklich, als nun der Bräutigam lange ausblieb, nochmal zurück bitte,
ja, bin schon.
Ja, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein, aber um Mitternacht erhob sie ein leises Rufen und siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, ihm entgegen, Pech für den, der kein Öl mehr hat. Ja? Und das ist doch für uns das Gleiche. Wie lange warten wir denn schon, dass Jesus das zweite Mal zurückkommt, für die Juden das erste Mal? Wenn wir die Bibel kennen würden, wenn wir die 7 Jahrtausende kennen würden, die sich mit dem Schabbat und die sich mit den 7 Tagen der Woche und so weiter befassen, die Juden wissen das alles, brauchten wir gar nicht wirklich unruhig zu sein. Wir wüssten recht nah, wie die Sachen sich zusammensetzen, auch wenn der Vater allein von der jüdischen Hochzeit kennen, Tag und Stunde weiß, wann der Bräutigam zurückkommt, noch nicht mal der Bräutigam selbst. Aber der Vater gibt uns, weil er ja liebevoll ist, Amos 7,7 sagt er schon, er sagt, macht er nichts, ohne es dem Propheten zu sagen. Er hat ganz viel Schlüssel versteckt, dass wir in etwa wissen, wo wir hinkommen und nicht zwischen Himmel und Erde gar nichts wissen. Aber dafür müssen wir Zeit mit dem Wort verbringen und mit entsprechenden Auslegen. So, schon geht's weiter und wir sind dann beim nächsten Punkt. Und der sagt uns die Braut, ganz wichtig, die Maria, betet und anbetet. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Herrlichkeit des Herrn fällt von einer reinen Braut gerufen, und das heißt, es ist ja ganz zum Schluss, der Geist und die Braut rufen kommen, eine betende Braut, eine anbetende Braut, Anbetung als höchste Stufe des Kampfes, unter anderem mal erwähnt, sind ganz wichtige Dinge, denn der Bräutigam strahlt, wenn die Braut ihn bewundert und anbetet. Also, dass ihr es da schon mal gesehen habt und schon geht es weiter in die Liebe und Barmherzigkeit. Ihr werdet zum Abschluss das schöne Bild da unten mit der Achterbahn gleich noch sehen. Aber Liebe und Barmherzigkeit ist wirklich etwas, was wir jetzt oft genug betont haben, mit dem Liebesgebot 1. Korinther 13, mit den Ausführungen, die dazu sind. Wir werden es immer und immer wieder hören. Auch nachher, wenn es darum geht, die Braut reift oder die reife Braut, kommt auch wieder Liebe darin vor, nämlich mit Liebe gebacken zum Beispiel. Ja, die Braut, die hört Schma Israel. Was tue ich und warum kann ich nicht die Stimme meines Bräutigams, die Stimme meines Hirten hören? Ganz viele in der Kirche auch, vor allem auch im freikirchlichen und im charismatischen Bereich, sagen immer wieder, jeder kann hören. Haben sie recht, also jedes Baby kann hören, irgendwann entwickelt es sich und hat auch innere Ohren fürs geistige Hören. Das heißt aber noch lange nicht, dass das alles schon so klappt, wie wir es gern wollen. Wir können tatsächlich, und das weiß ich aus eigener Erfahrung und von vielen, vielen anderen, unsere geistigen Sinne sehen, riechen, hören, über die Haut wahrnehmen, fühlen, ganz viel, viel mehr in der unsichtbaren Welt. Und der Herr ist Geist. Der Vater ist Geist, der Sohn ist Geist, der Heilige Geist, da haben wir es ja schon im Wort. Aber dieses Hören, das ist für viele gerade auch in Großkirchen sehr schwierig geworden. Sünde hat enorm viel mit verstopften Hören zu tun. Ungehorsam. Wenn ich schon Hinweise von Eltern bekommen habe, sogar innerlich die Stimme spürte. Ja, ich kenne, es ist einfach ein Beispiel aus ganz, ganz vielen, die den Abend fühlen würden, wo eine ganz liebe Schwester, die mir auch nahesteht, das selbst erlebt hat, die war in einem Seminar, hat dann festgestellt, weil der Leiter zu bestimmten Praktiken und Übungen aufgerufen haben, die schon den Touch und den Geschmack von New Age und Esoterik hatten. Und in ihr hörte sie klar, tu das nicht, mach das nicht. Und sie wollte es auch nicht. Sie hat sogar den Mut gehabt, zu sagen, das passt eigentlich weder zu unseren Traditionen noch zu unserer Lehre und so weiter. Ist richtig angepfiffen worden. Und der Rebellion, ganz klar, Isabel, wie soll es anders sein, quasi in die Ecke gestellt worden. Und dann knicken wir natürlich ein, vor allem in der Menge, obwohl andere auch sicherlich ein ähnliches Empfinden hatten, aber sich eben nicht trauten, so mutig zu sein. Sie hat es dann mitgemacht und damit war das Hören erledigt. Sie hat schwere Belastungen dadurch bekommen und Jahre später, als wir uns kannten, mussten wir mit anderen zusammen so richtig nochmal reinbeten, um da einiges rauszuholen. Weil effektiv Esoterik und andere Sachen sich wunderbar eingelagert haben und damit war das richtige Hören nicht mehr notwendig, nicht mehr möglich. Das ist nur ein Beispiel. Was glaubt ihr, wie oft wir inneren Widerstand haben und können das noch nicht richtig unterscheiden? Da kommen wir gleich bei der Reife drauf. Nur eine reife Braut kann mehr und mehr unterscheiden. Komme ich gleich dazu. Aber es hat Gründe, warum die Braut hören muss. Sonst kann sie ihren Bräutigam nicht führen. Also hier seht ihr es doch wunderschön. Ja, vom Baby über die Kleinkind, jugendlichen Phasen, verschiedene Erwachsenenphasen, bis man heiratet, diese herrliche Braut, diese schöne Braut, die wir hier sehen. Was bedeutet Reife eben zum Beispiel im Hebräischen? Da gibt es eine sehr interessante Variante. Das Wort dazu heißt im Hebräischen Tamim. Und aus der englischen Übersetzung heraus heißt es eigentlich perfekt. Wir sehen dieses Wort schon als erstes in Genesis 6,9, von wo es im Hebräischen eben heißt, Noah war perfekt, er war der perfekteste Mann aller Generationen, ich meine, davor gab es ja schon ein paar, er war ohne Sünde, ist in diesem Wort mit enthalten, aber im Hebräischen heißt Tamim, und hier wurde das andere Wort benutzt, reif komplett, und hört mal zu, ohne Flecken, ohne Runzeln. Mhm. Wer soll ohne Flecken und Runzeln sein? Die Braut im Neuen Testament. Sie ist vollständig, sie ist perfekt, hat eben keine Flächen, ist in sich gesamtheitlich. Also keine gefangenen Kinder, keine gespaltenen Personen, andere. Sie ist unverschmutzt, unbefleckt. All das heißt das Wort Tamim. Und wir haben wirklich Abraham, Isaac, die wurden im hebräischen Ursprung als Tamim bezeichnet. Naja, beim Jakob galt das lange nicht, der hatte so seine Probleme, bis er langsamer gereift ist. Dafür können wir uns am David echt eine Scheibe abschmeißen. Also abschneiden. Reife ist also ein Prozess. Und es gibt ein schönes Bild dafür von dem ungesäuerten Brot, das Jesus Christus für uns ist, in der Pessachzeit, wo wir das auch essen, hier im hebräischen, jüdischen Kontext, und wird dann zum gereiften Brot, heißt es eben auch in diesen Auslegungen, auch im messianischen, dass wir am Ende der Omer-Tage für den Altar als Opfer haben. Finde ich persönlich ein sehr, sehr schönes Bild. Generell ist das Bild des Brotbackens, finde ich, sehr passend. Denn die einzelnen Bestandteile, wer schon mal Brot gebacken hat, der weiß, dass Mehl allein nicht wirklich gut schmeckt. Hefe allein auch nicht. Salz allein auch nicht. Erst, wir würden es eben nicht essen allein als Einzelbestandteil, aber wenn sie zusammengerührt werden, gemischt werden, geknetet werden, wenn ein bisschen Wärme dazu gegeben, das reift, der Teig reift, er geht auf, wird er nochmal geknetet. Naja, kneten ist nun mal etwas, was Gott der Vater macht und das tut uns nicht so gut und wir wollen gerne aus dem Knetprozess raus, aber dann darf es nochmal ein bisschen gehen, nochmal ein bisschen reifen und dann kommt die Haupthitze dazu und erst das wird ein richtiges essbares Brot machen. Und wir noch aufpassen, dass wir es nicht verbrennen. Unser Abba wird uns nie verbrennen lassen. Aber wofür steht denn der Ofen? Für Hitze, für Bedrängnis, das Schlacken rausgehen. Ja, das ist jetzt ein anderes Bild, aber wir müssen uns das mal vorstellen, ja, dass durch Druck und Hitze, aber dann auch wieder die Liebe des Vaters in Form von Wärme, das sind die vorsichtigen Knetprozesse, wo wir wieder anschließend schnaufen können und aufgehen dürfen durch die Wärme, die uns gegeben wird. Aber dann sind wir wieder Prüfungssituationen ausgesetzt. Und es steht im Neuen Testament, dass wir Prüfungen und Tests bestehen werden. Aber Gott gibt uns nichts, was wir nicht bestehen. Und das ist so unterschiedlich wie unsere Ellen. Ja? Sag mir Gerrit, wir sind ja hier in dem Haus von Gerrit Melk, der vor einigen Jahren verstorben ist, aber die Familie hat das ja wunderbar weitergeführt. Und eins der ersten Bilder, das mir Gerrit beigebracht hat für den Tempel, der nirgends anders, in keiner Übersetzung, als nur mit Ellen beschrieben wird. 50 Ellen hier, 50 Ellen da und so weiter. Und er hat dann gesagt, so, zwei Personen nebeneinander, schaut mal, wenn ihr den Ellbogen auf den Tisch legt und die Hand gerade ausstreckt, ob der Ellbogen von dir zu deinem Nachbar oder zu deinem Mann gleich ist. Nee, ist er nicht. Ja, wirst nirgends finden. Die Elle steht für das persönliche Maß, das Gott dir beimisst in deinem Prozess mit ihm. Er geht nicht nach dem Maß einer anderen Person. Er geht nach deinem Maß, so wie er dich geschaffen hat. Und das bedeutet eben auch, er macht so langsam oder so schnell, wie er es für dich zulegt. Und nicht wie du. Wir hatten heute ein super Erlebnis, war zum Schreien. Ja, und ich hatte dasselbe vor Jahren, wo ich dann immer mal gesagt habe, Herr, habe ich kapiert, wir können weitergehen. Sagt er, prima, dann bleiben wir jetzt stehen und du kannst das erstmal verdauen und dann gehen wir weiter. Fand ich echt doof. Und heute wurde auch einer kleinen Schülerin unseres Abbas gesagt, beeilen kostet Zeit. Wenn du ungeduldig wirst, wir hatten es ja vorhin mit der Geduld, dann stoppe ich dich erstmal. Dann musst du stehen bleiben und hören und dann kannst du weitergehen. Wenn du gleich wartest, kriegst du gleich eine Antwort. Also merkt euch das ganz wichtige Prinzip Gottes, beeilen ohne Ungeduld kostet Zeit. Okay, also machen wir weiter. Die Prüfungssituationen. Also der Beginn unseres Laufes mit Jesus Christus ist wirklich die Erlösung und Errettung durch das ungesäuerte Brot Jeschua. Es ist der Anfang des Prozesses und den Weg, den wir mit ihm gehen. Aber wir gehen mit ihm, um zu reifen und in die verschiedenen Prüfungssituationen voranzukommen und dann das auch zu absolvieren. Im 1. Korinther, den hatten wir ja schon, geht es aber von 11 bis 13, also direkt davor. Da geht es um die Reife. Als ich ein Kind war, sprach ich wie ein Kind, verstand nur das, was ein Kind versteht, dachte wie ein Kind. Aber als ich zum Mann oder wir als Frau wurden, habe ich alle kindlichen Dinge beiseite getan. Denn nun sehen wir uns im Spiegel, zuerst erst schwach und trüb, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt weiß ich nur Teile, dann aber soll ich den Herrn kennen, wie er mich kennt. Und jetzt kommt eben nun verblauert im Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber die größte von ihnen ist die Liebe. Geht dann wieder in Liebe und Barmherzigkeit hinein. Also Paulus verbindet hier wirklich offensichtlich Reife auch mit dem Reifegrad der Liebe in dir. Und wenn wir Reife mit diesen drei Säulen, Glaube, Liebe, Hoffnung, verstehen und das Beste, Intensivste, das ist eben das Letzte, die Liebe, dann muss ich in der Agape-Liebe Christi, nicht in meiner, nicht im Eros, nicht in der Mutterliebe, nicht in der Geschwisterliebe, sondern in der Agape-Liebe Christi wachsen, damit ich mit ihm weitermachen kann. Ich habe in meinem zweiten Buch, Kreuz und Liebe Band 1, wirklich viel über Liebe in den allgemeinen verschiedenen Stationen auch geschrieben. Dann kommt da noch ein dickes Zeugnis von mir, weil ich selbst nie Liebe kannte, sondern erstmal Liebe lernen muss. Und das hat er richtig gut hingekriegt. Und das nächste Liebegebot, das Jesus uns gegeben hat, liebe den Herrn mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ist uns nicht möglich. Jetzt werden einige aufschreiben und sagen, nein, selbstverständlich, ich liebe den Herrn mit ganzer Kraft. Dann sage ich, nein, meine Erfahrung über weit über 10 Jahre mit unzählig vielen Leuten, alle aus der Kirche, alle wiedergeboren, zeigt ganz deutlich, dass wir mit unserer Zerrissenheit, mit der Sünde in unserem Leben eben nicht das ganze Herz, die ganze Seele, die ganze Kraft haben. Ich kann da jetzt nicht im Detail eingehen, wir werden es vielleicht nochmal näher in der nächsten Sendung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen, dass wir in uns ja auch gespalten sind. Deswegen heißt es ja, Tamim ist ganzheitlich. Gott weiß schon, warum er dieses Wort hier mit reingenommen hat und betont, weil es mit Heilungsprozessen zu tun hat, die zur Heiligung bringen. Und ohne Reinigung wird es mit den Heilungen auch schwierig. Versuch mal, eine vereiterte Wunde nicht zu reinigen, sondern dann heilen zu wollen. Also wer das hinkriegt, der darf mir das gerne zeigen. Da sind einige Krankenschwestern und Ärzte bestimmt hochinteressiert dran. Es bleibt immer im Kern noch die Ursünde und vieles auch in unserer DNA. Und da sind eben, das ist, bitteschön, das ist nicht Geist. Der Körper, DNA, Blut ist Leib. Leib muss erst gereinigt werden. Durch Kommunion, durch Abendmahl, durch Bekennen, durch Buße, durch Erkennen. Und dann haben wir ja das nächste Liebegebot, soll sich selbst lieben, also den Nächsten lieben wie sich selbst. Diese Selbstliebe ist nicht und darf nicht Narzissmus sein, sondern der Person, wie ich sie habe. Und ganz oft lehne ich mich ab, weil ich mich nicht toll und nicht schön und nicht clever und nicht das und nicht jedes. Und der andere ist ja sowieso viel besser. Und dann verachte ich mich vielleicht, ich verurteile mich vielleicht. Und Gott weiß, warum er den einen so und den anderen so gemacht hat. Aber ich muss lernen, mich anzunehmen. Glaubt mir, ich habe damit einiges zu tun gehabt. Aber Gott tut es so. Er sagt uns, er liebt uns so, wie wir sind. Wenn wir kein Empfinden für Liebe haben, und diese Eigenliebe, das muss man wirklich vom Körper her aus auch wissen, diese erste Liebe, von der Jesus auch spricht, ja, dass er die erste Liebe sein will, Offenbarung 3, die entwickelt sich im Körper sehr, sehr interessant. Es gibt im Gehirn einen Platz für Bindungen. Die erste Bindung eines Babys ist das für Vater, Mutter. Nebendran liegt Großvater, Großmutter, dann kommen die Geschwister. Und dann die erste Liebe. Wenn ich mit Traumata in der Schwangerschaft oder direkt mit der Geburt oder nach der Geburt zu tun habe, verbinde ich mich nicht mit meinen Eltern, schon gar nicht mit Gott, sondern ich verbinde mich mit mir selber, weil ich im Überlebensstatus bin. Hochinteressante Sache, kann ich euch leider im Moment nicht weiters ausführen, hat sehr viel eben auch mit Heilung und Heiligung zu tun. Aber wenn die erste Liebe von Jesus beansprucht wird und er sagt uns in Offenbarung 3, ihr habt diese erste Liebe, also das, den Eifer, die Freude, als ihr mich kennengelernt habt, verloren, ja, dann müssen wir echt mal sehen, warum das so ist bei einer Ehe. Da lässt die Spannung ja manchmal auch in den Jahren ein bisschen nach. Aber gut, werden wir ja sehen. Und wenn ich aber gar nicht zu einer ersten Liebe in der Lage bin, weil die erste Liebe ich selbst bin und das schon in der Schwangerschaft, das schon in der Kindheitsphase durch Traumata gekommen ist, dann lasse ich Jesus hier nicht dran. Menschen, die mit, also DID ist dissoziierte Persönlichkeitsanteile, die mit Ritualen, die mit anderen Traumata der Vernachlässigung ganz normal auch mit Familien zu tun haben. Das kann auch mit 3 und 4 Jahren, das muss nicht mit 3 Monaten gewesen sein. Aber ich verbinde mich mit mir selber, weil ich will überleben. Und das lässt dann eine erste Liebe, Jeschua, gar nicht zu, er kommt nicht an mich heran. So, wir waren aber eigentlich beim Punkt der Reife und da gehen wir nochmal in Hebräer 5, 14, wo von der festen Speise gesprochen werden, die eben nur derjenige bekommt, der im Alter die volle Reife erlangt. Und es wird weiter gesagt, weil wir lernen müssen, unsere Sinne, unsere Wahrnehmungen zu üben, damit wir unterscheiden können. Das Gute vom Schlechten steht da wortwörtlich drin. Und es gibt andere Bibelstellen, da heißt es, dass die Kinder nur Milch bekommen und die Erwachsenen dann eben festes Fleisch oder Speise. Ich muss also lernen, zum Beispiel zu unterscheiden, wann bin ich Gott ein Wohlgefallen, ein Wohlgeruch und wann eben nicht. Wie geht das mit dem Bund zu tun, weil das eben seine Vorgaben sind? Oder eben nicht, und das können kleine Kinder im Glauben, die gerade mal angefangen haben, natürlich nicht, sondern sie werden erst noch lesen lernen müssen, studieren lernen müssen, all die Sachen, dass sie langsam erkennen können, wo die Prinzipien und die Schlüssel, die generell eine Grundlage sind, hier solche Dinge zu unterscheiden, wie ich die aus dem Wort Gottes extrahiere oder welche Bücher ich dazu nehme. Also Reife wird darin auch definiert, wie weit du dich schon in Gottes Wort auskennst, die Schrift schon auskennst und nicht nur oberflächlich mal drüber gelesen hat oder ab und zu mal eine Stelle, sondern auch in die Tiefe geht. So, ihr habt ein bisschen mehr über Reife gehört. Ganz kurz eben das Eheversprechen, das dann wir als Menschen machen, das hat auch was mit den 10 Geboten zu tun. Hier gibt es aber noch ein Eheversprechen ist ein Eid und ein Schwur. Dazu muss ich wissen, dass 4. Mose, ich glaube 30 rum, über Eide und Schwüre gesprochen wird. Schwüre, das sind Oaths und Vows, ja, und Schwüre kann ich normalerweise nur Gott gegenüber machen. Ein Eid, ein Versprechen, eine Festlegung kann ich mit mir selbst und mit anderen eben auch eingehen. Also ihr werdet dann in der nächsten Sendung davon noch ein bisschen mehr hören. Wir haben hier in den 10 Geboten die Pflichten, ihr könnt sogar so schön mitlesen, Ehrfurcht, Hingabe, Abhängigkeit, Demut, Treuung, Sanftmut, Gehorsam, Loyalität, Integrität, die Feste des Herrn kennen, den Schabbat, der auch als Fest des Herrn, aber mit einer besonderen Bedeutung ist. Das hat schon was mit den Pflichten eines Ehebundes zu tun, der einer jüdischen Hochzeit eben auch zugrunde liegt. Und ihr könnt alle aufstehen und ihr könnt alle auf mich schimpfen und ihr könnt, das machen sowieso nicht alle, aber vielleicht der ein oder andere denkt, nee, das ist jetzt für mich da nicht. Ich kann das aus dem Neuen Testament so nicht ableiten. Doch kann ich. Aber ich habe über Jahre hinweg immer nur bestimmte theologische Auslegungen gehört, bin in denen groß geworden, sie haben sich in mir verfestigt. Dann gibt es Gehirnprogramme dabei und ich kann fast gar nicht mehr weitergeben. Und deswegen gab es auch den Weg zum Kreuz für verletzte Menschen nicht ganz einfach zu schlucken und oftmals auch wirklich notwendig, das ganz langsam vom Heiligen Geist aufgedröselt zu bekommen. Aber wir haben als Braut wirklich Verpflichtungen. So, ein schöner Teil, der kommt jetzt. Die Braut, die kämpft. Ist das nicht toll? Also einmal hat sie die Kampfkluft an und der Löwe von Juda ist eben immer dabei. Und einmal hat sie fast schon ein Brautkleid an, aber ganz, ganz schlicht. Stellt euch mal vor, die Braut, die kämpft mit einem riesen, turbulenten, umfassenden Kleid mit Reifrock drunter, möglichst mit einem riesen Ausschnitt, sodass die Hände auch nicht bewegt werden kann, weil sonst konnte das Oberteil und die Corsage vielleicht verrutschen. Versuch mir da mal ein Schwert zu nehmen. Das wird mal lustig. Und wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Also die Braut, die kämpft. muss definitiv einiges über FSR 6 wissen. Die muss über die Strategie und Taktiken des Feindes einiges kennen. Und sie muss die Offenbarungen gut kennen. Die ist voll von Überwinden. Die Braut kämpft, um zu überwinden, oder sie kämpft und überwindet. Und es fängt bei uns selbst an. Schlechte Angewohnheiten, negative Gedanken, schlechte Charaktereigenschaften und so weiter. Kann jeder diskutieren, was hier schlecht und was hier gut ist, ja, was hier heilig und was hier fromm ist. Da gibt es sicherlich verschiedene Meinungen dazu. Aber die Bibel ist da gleich. Und die Braut kämpft, um zu siegen. Und jetzt ist ein ganz interessantes Bild in der Mitte. Die Braut kämpft, um zu siegen, denn Yeshua HaMashiach, unser König, unser Bräutigam, hat bereits gesiegt am Kreuz von Golgatha. Die Braut geht den gleichen Leidensweg wie er auch. Und ihr werdet es gleich sehen, damit sie ihm ebenbürtig ist. Aber schaut euch hier, das ist vom Bild her so schön. Wache auf, du kämpferische Braut. Die Braut geht voran. Sie geht heraus aus ihrem Zimmer, heißt es. Aber Leute, das ist wieder so ein prunkvolles Glas, Kleid. Das sieht toll aus. Damit kannst du nicht kämpfen. Auch die erfolgreiche, siegreiche Lady, das sieht so spitze aus. Das macht toll. Versucht da mal zu kämpfen. Ich bin gespannt, ob ihr das hinkriegt. Ja, wir haben bei der Gideon-Gruppe, haben wir so viele Vorgaben, was sein muss, um wachsam und kampfbereit zu sein. Da gehört kein exklusives Brautein. Was ist denn bei Esther? Esther hat den König mit der Schlichtheit ihres Gewandes überzeugt und nicht mit einem ausladenden, prunkvollen damaligen Gewand und jede Menge Schmuck, nur weil sie alles behalten durfte und nicht sicher war, ob sie denn die Nacht, die sie hat mit dem König, dann auch zur neuen Königin gekrönt wird. Ne? Also Habgier und dann raffen, weil vielleicht bin ich es ja nicht, egal wie schön ich bin, die anderen sind eben auch schön, haben wir alle im Harem gesehen, sind ja vom Eunuchen zubereitet worden. Also die Chance steht zu 1 zu 100, je nachdem wie groß der Harem damals war. Ich guck mal, aber Esther war all das nicht wichtig. Ihr war die Bedürfnisse des Bräutigams wichtig. Und deswegen müssen wir uns entscheiden. Wir haben damit die Serie Rot angefangen. Orpha oder Rot. Und hier ist es noch weit weiter definiert. Denn es wurde ja zur Braut. Die Rot wurde zur Braut für Boas. Ja, wollen wir den Weg der Braut gehen? Oder doch zu anstrengend? Doch zu unbequem, doch zu viel Dinge, die ich vielleicht noch berücksichtigen muss und dem Heiligen Geist nicht zutraue, dass er mich nicht überladet, nicht überfrachtet, aber ich es gehört haben muss, dass ich weiß, wenn sowas kommt, aha, jetzt ist das dran. Es ist eine ernstzunehmende Warnung an alle, auch die später zuhören. Und ich empfehle euch, wenn ihr es wollt, geht es wirklich weiter. Wie gesagt, man kann es auf der Webseite reinhören. Keiner glaube, er hätte schon alles oder er wäre schon die Braut. Ihr werdet es bei der Brautserie, ich weiß nicht, wie lang die sein wird, werdet ihr es hören und ihr werdet euch in vielen Dingen erstmal erkennen müssen. Und ich spreche wirklich auch zu denen, die auch schon in den hebräischen Wurzeln vieles aus der Tora, vieles aus den Festen bereits können. Es ist ein Teil, aber nicht der Teil allein. Es gibt auch nicht nur einer, der alle Wahrheit hat, da muss man extrem vorsichtig sein. Alle haben Teile der Wahrheit. Nur Yeshua selbst ist die ganze Wahrheit. Und deswegen würdig dem Bräutigam zu sein, muss ich mich in meiner Entscheidung fragen. Wenn ich ihm würdig sein will, wenn ich ihm gleichberechtigt sein will, und langsam begreife, dass er eben kein Baby, sondern eine reife Braut haben möchte und auch haben wird, bin ich bereit, den Weg zu gehen. Ich darf euch versprechen, wir haben nicht mehr viel Zeit und doch wird sich 100% der Bräutigam für dich die Zeit nehmen. dass du, wenn du ein Ja sagst, wenn du sagst, gut, ich weiß nicht, was auf mich noch zukommt, ich dachte, ich hätte das schon. Und es ist so im Herzen, einige sind definitiv bereit und sagen, ja, ich zahle den Preis, weil loslassen kostet einen Preis, sauber machen kostet einen Preis, lernen kostet einen Preis und. Ja? Aber die Preisschildchen macht Jesus dann und manche überspringt er. Aber wer welche Schritte gehen muss, das kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass wir jetzt, also ich habe ja gesagt, der Bräutigam soll es würdig sein und wir sind jetzt im letzten Teil, Abschlussgebet, ja, wo ich euch nochmal ans Herz lege, es ist die Zeit, ist fortgeschritten. Wir gehen nicht mehr in Hesekiel 33 und auch nicht im Psalm 94, wir haben beides bekommen und ihr dürftet das auch sehen auf dem Bildschirm, aber beides haben wir direkt jetzt vor dieser Sendung gestern bekommen. Ganz, ganz wichtig, ja, der Herr ist meine sichere Burg, mein Gott und mein Fels, bei dem ich Zuflucht finde. Psalm 94, 22, die Christa hat nun mal den Vers rausgenommen. Ich muss wie ein Kind werden. Und Psalm 91 wiederholt das im Prinzip, oder ist noch früher wie 94, und sagt das auch. Das muss ich lernen, Vater, im Namen Yeshua HaMashiach. Wir wollen dich bitten, uns zu helfen. Wir haben vieles gehört. Manches mag uns bekannt sein. Manches ist neu. Manches ist unvertraut. Vieles ist vielleicht sogar eine Herausforderung. Aber die Braut fordert nicht heraus, indem sie den anderen provoziert, sondern sie gibt zu bedenken, sie hält es dem anderen hin. Jeder entscheidet selber, was er wie machen will. Und wir können mit Gott in dem Sinne nicht handeln oder verhandeln. Und doch können wir es, weil er weiß, was wir brauchen. Und manchmal können wir auch Stopp sagen. Und gelegentlich, wie heute Morgen, sagt er Stopp. Und dafür danken wir dir, Jesus. Du kennst uns wirklich. Es ist kein leeres Wort, dass du die Haare auf unserem Kopf gesteckt hast, dass du die Flecken, die Runzeln und all die Teilbereiche, und das sind nicht alle, die wir als Braut haben sollen und dürfen. Manches läuft so automatisch, dass wir es gar nicht merken, dass wir daran geschult werden. Manches müssen wir effektiv angehen. Und es wird Zeit kosten, Zeit, die wir nicht unbedingt haben, weil wir ja noch in der Arbeit sind, weil wir ja noch Familie haben, weil wir ja. Herr, es ist eine Entscheidung, wo ich meine Prioritäten setze und ob ich diese erste Liebe, meine oberste Priorität sein sollte, wieder neu heranbringe und dir lerne zu vertrauen, dass du dann die Dinge, die da mich daran gehindert haben, in dieser Hingabe der ersten Liebe und der ersten Verliebtheit auch wieder voll zu wandeln, dass du uns wieder dahin bringst. Wir versuchen so gut wie möglich es zu glauben. Und wir danken dir dafür. Wir halten dir alles hin. Wir halten dir unsere zerrissenen Seelen hin, unsere dunklen Gedanken, unser Kampf in den Gedanken, da wo wir gefangen sind, Geist, Seele, Leib, in Krankheiten, in Schmerzen, in Pein, in Angst. Und ich sehe, Herr, jeder Einzelne erfährt jetzt gerade Heilung. Und bei manchen nimmt er ein bisschen Seife, bei manchen, das haben wir selber auch schon gehabt, Herr, Wurzelbürsten, bei den meisten feine Pinsel, um Wunden zu reinigen und wirklich zu versorgen, Eiter auszuquetschen, auch wenn es unangenehm ist. Ihm ist es nicht. In Gruben, in denen wir sitzen, uns rauszuholen oder uns die Steigleiter, um rauszuklettern, hinzuhalten, weil einiges in Eigenverantwortung auch laufen muss. Herr, gerade im Katholischen habe ich nie begriffen, wenn es hieß, ich bin nicht würdig, aber kehre ein unter mein Dach. Und ich bin gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. Dadurch bin ich in meiner Würde auch wieder hergestellt wurde. Aber wenn ich sehe, was ich alles nicht habe, um wirklich Braut zu sein, ihm würdig zu sein als Braut, und du kehrst trotzdem ein zu mir und warst es schon und du wirst mich auch nicht verlassen, sogar wenn ich die Entscheidung nicht für die erste Liebe treffe, würde er weinen und er Schmerzen haben. Aber er wird dich nicht verlassen. Und dafür danken wir dir, dass du nicht locker lässt, uns zu ziehen. Tamim, wie wir es vorhin gehört haben, Shavalot, ja, die Worte der Geduld, er zieht, ja, er führt uns hin, alles im Hebräischen enthalten. Du ziehst uns an dein Herz. Du willst uns mehr zeigen, du willst mehr von uns geben, aber auch mit uns verbringen. Dafür wollen wir danken, wirklich von ganzem Herzen. Und wir bitten dich, jeder für sich selbst erstmal, hilf uns erstmal im Vertrauen zu reifen, dass wir auch die nächsten Schritte gehen können. Denn oftmals haben wir durch Vertrauensbruch aus Beziehungen viel verloren. Und wir können nicht mehr trauen, wir können nur noch misstrauen. Aber du kannst uns helfen. Du darfst an unsere inneren authentischen Höhlen, an unsere gefangenen Kinder und unsere gespaltenen Anteile, wenn da welche vorliegen, du weißt es, wir wissen es meistens noch nicht mal. Du darfst da heran, Jesus. Wir bitten dich sogar darum, weil wir vertrauen wollen, nicht in der Angst, sondern dass du sanft, in deiner Sanftmut, in deiner Demut, den richtigen Weg für jede einzelne Person weißt. Bevor ich ins Hebräische, in den aaronitischen Segen komme, will ich euch die zwei Bilder noch zeigen. Das eine ist eben dieses Herz, das wirklich heiß ist. Es ist schon echt amüsant, ja. Bitte seid zuversichtlich. Es ist nur natürlich, dass es in der Liebe mal Höhen und mal Tiefen gibt. Schöne Achterbahn. Macht unser Leben manchmal spannender, wie wir wollen. Und die Tiefen wollen wir gar nicht. Aber auch mit Jeshua mehr durch uns als durch ihn, auch mit dem Vater mehr durch uns als durch ihn, kann es Höhen und Tiefen geben. Aber er holt uns da immer raus. Ich verspreche es euch, ich habe es selber immer wieder erlebt. Und im zweiten Fall ist es eben ein sehr wichtiger Rat, finde ich, der von Ezra Benson erteilt wird. Beim Stolz geht es darum, wer recht hat. Bei der Demut geht es darum, was das Richtige ist. Davon haben wir vorhin etwas gehört. Und so segne ich euch mit dem aaronitischen Segen, Yevarecha Adonai V'yashmerecha, Yaer Adonai Panav Elecha V'yanecha, Yisa Adonai Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom, Shalom Yeshua Mashiach, Shalom. Ihr dürft jetzt noch das Abschlusslied, die wirkliche Nationalhymne, die Hoffnung, die hat die Qua hören, bleibt noch ein paar Minuten dran, danach seht ihr noch ein paar Sachen. Ich darf mich verabschieden für diese Serie, ich darf für die Treue danken, bei der jeder dabei war. Es hat mich viel gekostet, die Vorbereitungen für jede einzelne Wendung waren intensiv. Wenn ich die Christa, wenn ich das Team nicht gehabt hätte, und dazu gehört auch die Mona, dazu gehört auch die Simone oder auch die Janika, hätten wir es so nicht geschafft. Jede Sendung kostet Stunden, wenn nicht Tage. Und sie ist es wert. Wir haben alle in diesen Vorbereitungen an uns selbst so viel gelernt und Gott hat so viel belohnt, indem er aufgedeckt hat, dass ich euch immer sagen kann, es lohnt sich, denke ich schon, auch mal ein zweites oder drittes Mal reinzuhören. Diese heutige Sendung war nicht mit so viel Skript gewesen. Das meiste hat der Heilige Geist zusammengefügt. Insofern dürft ihr ihm vertrauen
und müsst mich mehr vertrauen. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend und ich lasse euch wissen, wann es mit der Brautserie weitergeht. Ich denke, jetzt ist mal 4 bis 6 Wochen Pause. Ich muss erstmal Klarheit gewinnen, was mir vor 2 Stunden erst eröffnet wurde. Ich bin seit 4 Jahren am Schreiben an einem Buch, Die Tage der Braut. Und erst kamen die anderen immer wieder dazu. Jetzt ganz, ganz wichtig, das seht ihr gleich, minderwertig, von der Minderwertigkeit zur Hörigkeit, damit wir nicht nur hören oder lesen, warum wir nicht hören können, sondern noch viel schlimmer, Hörigkeit, was es wirklich bedeutet, ist effektiv Psychologie auch. Aber ich denke, in einer so verständlichen Sprache geschrieben. Ihr werdet jetzt gleich davon hören. Über Israel selber werdet ihr nachher noch einen kleinen Vorschlag sehen. Aber die Tage der Braut musste ich feststellen, dass in diesen 4 Jahren, seit ich das Buch angefangen habe und mit, ich glaube, 120 Seiten schon vorangekommen bin, um so viel bereichert wurde, was nicht in dem Buch drin steht. Noch nicht mal in der Zusammenfassung. Und alles rein muss, was ich nie gedacht hätte. Und ihr könnt davon profitieren, wenn ihr es möchtet. Es wird immer nur ein Abschnitt sein. Es gibt andere, es gibt anderes. Aber es ist spannend und es bleibt spannend, mit Yeshua diesen Weg zu gehen. Als Bräutigam, aber auch als Erlöser natürlich. Ist es wert, allemal. Er ist jeden Preis wert. Und es ist nicht wert, dass wir in Selbstverständlichkeit schon meinen, weil wir einer Denomination oder einer Kirche angehören oder dies oder jenes an Martha-Arbeiten schon gemacht haben, dass wir da schon vollkommen einfach das große losgezogen haben. Ein Bräutigam, der nicht aus Lust, sondern eben wirklich auch nach einer ebenbürtigen Braut sucht, braucht seine Zeit und eine Braut in der Zubereitung und Zurüstung durch den Vater und den Heiligen Geist. Braucht auch seine Zeit. Damals bei Ruth war es nur Omi, bei uns ist es der Heilige Geist. Und ich segne euch vor allem auch mit dem Heiligen Geist, mit einer doppelten Salbung für die richtigen Entscheidungen. In Jeshuas Namen. Amen.